alles war gut. Und jetzt dieser Schock. Panik ist selten ein Investmentplan. Die Softwareaktien sind vor allem zu finden in den USA und nicht im Rest der Welt. Und dementsprechend konnten sich europäische Aktien nochmal besser schlagen. Aber man muss sagen, das kreiert jede Menge Chancen.
Wichtig ist es darum, wirklich nicht in Panik zu verfallen und seinem Investmentplan und seiner langfristigen Investmentstrategie treu zu bleiben. Herzlich willkommen zu Märkte und Trends am 3. März 2026. Mein Name ist Thomas Ott und bei mir ist heute mein geschätzter Kollege Ruben Fiebig. Ruben, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, hallo Thomas. Danke für die Einladung. Lang nicht mehr hier gewesen, aber bei der Sendung, da ist einiges, was wir durchkauen müssen.
Ja, das stimmt absolut. Wir hatten uns gemeinsam die letzten Tage auf die heutige Folge wirklich schon gut vorbereitet, aber durften dann unser Konzept gestern nochmal komplett neu aufstellen. Für viele Zuhörerinnen und Zuhörer von uns, das passiert uns in der Arbeit zuletzt sehr, sehr häufig und ist von daher wirklich mal eine schöne Anekdote, die wir Ihnen direkt am Anfang mitgeben können. Übertragen auf unsere Fonds, wir stellen unsere Portfolien auf, aber wenn nur ein Zahnrad nicht mehr in das nächste greift, dann startet man in jeder Analyse wieder von vorne, genauso wie für uns hier dieses Mal für den Podcast.
Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Thomas Ott und Jörg Graf.
Dieses Mal ist es die Eskalation im Nahen Osten und die Angriffe der USA und Israel auf den Iran. Es erinnert ein wenig an den 12-Tages-Krieg aus dem Juni im letzten Jahr. Schon damals wurde der Iran attackiert. Die Märkte erholten sich damals aber überraschend schnell davon. Dieses Mal scheint es jedoch eine etwas größer angelegte Operation zu sein. Was ist passiert und was beschäftigt aktuell den Markt, Ruben? Kannst du uns einmal kurz durchführen?
Ja, es erinnert an die Aktion letzten Jahres, aber doch ist alles wieder anders. Herr Trump sitzt immer noch am Ruder und er ist unberechenbar wie eh und je. Und genau das ist das Problem. Wir haben eine große Unsicherheit. Wie geht es weiter? Die Unsicherheit besteht zu einem darin, wie lang geht diese Operation? Man hat gesehen, in Venezuela war das in einer Nacht durch. Das ist es sicherlich nicht. Letztes Jahr im Iran war es auch ein singulärer Angriff. Es war ein klares Ziel. Wir wollen diese Atomanlagen zerstören. Was ist das Ziel eigentlich diesmal? Regime Change, hat der Mann gesagt. Man will die Bevölkerung im Iran dazu bringen, an die Macht zu kommen. Ist das wirklich ein Grund? Man weiß es nicht. Also es ist diesmal einfach anders. Washington spricht von einer Aktion, die mehrere Wochen anhalten soll. Also solch ein Szenario mögen Investoren gar nicht. Je länger sich die Situation hinzieht, desto mehr steigt die Unsicherheit für Energiepreise und dadurch auch für Inflation und letztendlich dann auch Wachstum.
Ja, das stimmt absolut. Lass uns vielleicht einmal eins nach dem anderen tatsächlich durchgehen. Energiepreise, Inflation, Wachstum, das erinnert so ein wenig auch an die Situation, die wir damals beim Krieg Russland-Ukraine hatten. Was wissen wir heute? Was ist der Stand und was ist noch unklar? Energiepreise sind im ersten Moment erwartungsgemäß, sage ich mal, nach oben gesprungen. Der Ölpreis ist am gestrigen Tag, am Montag um circa 10% höher geschossen. Heute nochmal kam da ein bisschen was drauf. Brent handelt jetzt bei über 80 Euro und LNG-Gas, also Natural Gas, ist sogar um teilweise über 50% nach oben katapultiert, kann man hier wirklich sagen. Damit ist natürlich schon auch viel Unsicherheit im ersten Moment eingepreist. Für Konsumenten, für Investoren, aber auch Unternehmen stellen sich jetzt aber tatsächlich auch irgendwo andere Fragen aus meiner Sicht. Vor allem ist wirklich diese Sache, und du hattest es ja auch schon angesprochen, wie lange bleibt dieser Krieg und vor allem, wie lange bleiben wir bei diesen hohen Niveaus bei den Energiepreisen? Das hatten wir eben bei Russland-Ukraine gesehen. Da haben wir gesehen, wir sind lange auf diesem Niveaus geblieben und das war dann irgendwann ein Problem, vor allem für die Realwirtschaft, weil dann zum Beispiel natürlich auch die Inflation ansteigt oder wir eben auch eine Wachstumsreduktion global sehen. Soweit sind wir noch nicht, aber das ist wahrscheinlich wirklich aktuell das große Risiko.
Genau. nehmen wir mal einen Schritt zurück. Was macht diese Situation so wichtig für die globale Volkswirtschaft? Es ist vor allem die Straße von Hormuz, die da immer genannt wird. Da fährt jede Menge Öl durch und dementsprechend auch die Auswirkung auf den Ölpreis. Dieses Mal kommt noch dazu, dass der Iran auch ehemalige Verbündete beziehungsweise Staaten angreift, die eigentlich direkt mit dem Konflikt nichts zu tun haben. Nehmen wir die Energieinfrastruktur in den Ländern auch mal in den Fokus. Die werden auch beschossen in der ersten Aktion. Damit hat keiner gerechnet. Zumindest war das kein Diskussionspunkt im ersten Moment. Dieser Schock, okay, der Iran feuert erstmal in der ganzen Region wild herum. Also zum einen die Straße von Hormuz, wo jede Menge Öl durchkommt, womöglich gesperrt. Dann eben auch Schäden an der Energieinfrastruktur. Das spricht alles für einen längeren Energieschock und das wäre schlecht für Märkte, für die Unsicherheit und die Volatilität bleibt. Also ein kurzfristiger Spike ist ja jederzeit verkraftbar, weil wie gesagt, zu Spikes haben wir jedes Jahr mal, einmal kurz, es gibt eine Unsicherheit, es löst sich schnell, aber diesmal weiß man gar nicht, wie kommt man aus der Situation wieder raus. Und das wird der markttreibende, ist die markttreibenden Events der nächsten Tage.
Ja, ich glaube, das ist wirklich das Wichtige. Also ich glaube, man darf jetzt hier wirklich nicht direkt in Panik verfallen. Man darf nicht wirklich wieder die Schreckgespenster an die Wand malen und von einer Inflationswelle reden. Ja, ich glaube, da muss man wirklich irgendwo aufpassen. Dafür haben wir noch viel zu viel Unsicherheiten. Dafür haben wir noch viel zu viel oder viel zu wenig Wissen, wie die Situation sich weiterentwickelt. Und darum würde ich jetzt sagen, eine Inflationswelle ist nicht zwangsläufig einfach wirklich gegeben. Oder wie siehst du das?
Genau, nein. Also die Grundannahme ist, das Event dauert eben diese 2-3 Wochen, ist dann aber auch vorbei. Es gibt keine großen Schäden in der Energieinfrastruktur. Deswegen dieser einmalige Spike ist nicht schlimm. Aber nehmen wir mal einen anderen Event, also wirklich ein anderes Szenario. Der Konflikt dauert jetzt noch wirklich Wochen. Es werden Energieinfrastruktur nachhaltig zerstört. Dann haben wir natürlich nicht nur einen einmaligen Effekt auf den Ölpreis, sondern auch einen nachhaltigen Effekt auf den Ölpreis und auch einen nachhaltigen Effekt womöglich auf den Gaspreis, weil die Region wird auch immer wichtiger für Europa, aber auch für Japan und andere Gasimporteure als Quelle für Erdgas. Das heißt, wir haben ein höheres Niveau vom Ölpreis und dieses setzt sich dann in Inflation um. Wir alle tanken, wir müssen verschiedene Ölprodukte oder eben Gasprodukte direkt konsumieren. Das schlägt direkt auf unsere Inflation nieder. Und dann gibt es eben diese Zweitrundeneffekte, die wir nur zu gut aus dem Ukraine-Effekt kennen. Irgendwann fangen die Unternehmen an, ihre Preise anzupassen und auch nicht nur Ölprodukte steigen, sondern auch die Produkte, wo Öl ein wichtiger Inputfaktor ist, aber auch Löhne müssen steigen und letztendlich dann auch die Zinsen, die Zentralbanken müssen reagieren. Und dementsprechend, das ist das Risikoszenario, aber wir sind da noch nicht. Es gibt noch keine Inflationswelle. Wir müssen diese Situation täglich analysieren.
Genau, ich glaube, so kann man es wirklich gut zusammenfassen. Ich glaube, das Wichtige ist, aktuell sind wir wirklich noch so ein Niveau, so ein einmaliger Schock, der ist normal. Den haben wir, wie du gesagt hast, jedes Jahr. Aber über diese Zweitrundeneffekte, soweit sind wir auf gar keinen Fall aktuell noch. Oder das ist aktuell auf keinen Fall unser Basisszenario. Aber gut, klar, das schauen wir uns natürlich jeden Tag auch tatsächlich an. Lass uns noch ein paar andere Worte zu anderen Rohstoffen zum Beispiel verlieren. Über Öl haben wir ja schon viel gesprochen, aber für viele Investoren, auch aus Portfolio-Stabilisierungsgründen, schauen wir uns ja auch regelmäßig zum Beispiel Gold an oder auch den Währungsmarkt. Insbesondere ist ja hier jetzt auch wirklich der US-Dollar dann auch tatsächlich wieder in den Fokus gerückt. Gold hat vor allem zu Jahresbeginn bereits wirklich eine sehr starke Performance gezeigt. Das war vor allem ein bisschen auch von Spekulanten getrieben, auch durch den Silbermarkt getrieben. Heute oder die Tage jetzt aktuell ist es tatsächlich einfach anders. Die Nachfrage ist getrieben vor allem durch die Unsicherheit, dem geopolitischen Risiko. Und das hat wirklich auch in den Tagen zu diesem Konflikt den Goldpreis auch wirklich dann nochmal stabilisiert und auch nach oben getrieben. Und unterstreicht auch einfach hier dann wieder ein bisschen die Bedeutung von einer ausgewogenen und gut durchdachten Portfolio-Konstruktion. Der US-Dollar bisher im Jahresverlauf eigentlich eher wirklich unter Druck gewesen, auch aufgrund dieser politischen Volatilität weiterhin im Weißen Haus. Aber aktuell sehen wir wirklich wieder vermehrt die Nachfrage nach dem Dollar. In Situationen wie aktuell steigt der Dollar einfach gerne, dann ist er dieser sogenannte Safe Haven oder dieser sichere Hafen. Und dieser Position kann er gerade eben tatsächlich sehr gut nachkommen. Er ist einfach ein sehr liquides Asset und kann in großen Mengen sehr schnell gehandelt werden. Und das mögen Investoren vor allem in Zeiten von Unsicherheit. Und das hilft gerade eben dem US-Dollar und natürlich dann auch global breit gestreuten Portfolio und daher eben auch diese positive technische Nachfrage jetzt auch einfach im US-Dollar.
Genau. Ist wirklich erstaunlich, wie gut ein global diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio bisher durch diese Krise kommt. Klar, wir wissen nicht, wie es sich entwickelt, aber durch den steigenden US-Dollar, durch steigende Goldpreise, steigende Commodity-Preise sehen wir, dass ein breit diversifiziertes Portfolio sogar am ersten Tag nach dem Einmarsch im Plus schließen kann. Das wird sicherlich nicht weit so weitergehen, weil es zeigt sich, der Krieg ist nicht in einem Tag vorbei. Die Unsicherheit sickert so langsam durch und die Nerven der Investoren werden im Prinzip durchaus strapaziert. Aber man sieht, Diversifikation zahlt sich einfach aus. Und das ist schön zu sehen, nachdem man in der letzten Krise in der Ukraine eben gesehen hat, da war man noch nicht so gut aufgestellt. Da waren Zinsen beim Nullpunkt. Investoren hatten auch nicht so eine gute Diversifikationsmöglichkeit über Gold. Gold hat nicht so stark reagiert. Deswegen erstmal gut. Aber es bewegt sich schnell und es ist einfach gut, breit diversifiziert zu sein.
Ruben, bevor wir gleich in die Asset-Klassen tatsächlich dann auch nochmal reinsteigen, Zinsen hast du ja auch schon einmal kurz angesprochen gehabt. Lass uns nochmal kurz ansonsten grundsätzlich auf die Wirtschaft das Fundamentalbild einen Satz zu verlieren, weil grundsätzlich die fundamentalen Daten sind weiterhin eigentlich gut.
Genau, wir waren eigentlich in dem Modus, die Weltwirtschaft wird angetrieben von der USA, da gibt es Steuererleichterungen, da gibt der Staat jede Menge Geld aus, die KI-Unternehmen geben jede Menge Geld aus und diese Investitionen spiegeln sich im soliden Wachstum nicht nur in den USA, sondern auch global wieder. In Europa hatte man eine Hoffnung, dass einfach nach Jahren des schwachen Wachstums endlich das Geld auch von Deutschland im Markt ankommt, die Investitionsmilliarden das Wachstum schützen und dementsprechend auch die Gewinne der Unternehmen steigen. Deswegen alles war gut und jetzt dieser Schock. Geopolitik macht uns ja auch schon zum Anfang des Jahres ein bisschen Probleme. Wir hatten eine Diskussion über Grönland, jetzt ist es die Diskussion über den Iran. Iran sicherlich wichtiger von der Signifikanz, aber es zeigt sich, dieses Hin und Her, diese Schocks aus der Geopolitik getrieben haben grundsätzlich kurze Beine und das unterliegende fundamentale Bild ist bisher noch sehr gut. Das heißt, wenn sich das lösen sollte innerhalb von einer Woche, zwei, dann ist es durchaus möglich, dass wir die neuen Allzeithochs in Europa wie auch in den USA sehen könnten. Aber es gibt natürlich jetzt neue Pfade, mehr Volatilität und Portfolios müssen dafür ausgerichtet sein.
Ich glaube, das würde ich 100% unterschreiben. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich einfach, die Fundamentaldaten sind wirklich gut und für viele Investoren, genauso wie für uns natürlich auch im täglichen Doing, gilt wieder mal die älteste Weisheit. Ruhe bewahren, auf gar keinen Fall in Panik verfallen. Märkte können viel Volatilität überstehen, aber die Portfolien müssen dafür ausgestattet sein. Und bisher, wie gesagt, fokussieren wir uns noch auf das Fundamentalbild und schauen einfach, wie sich die Situationen nebenher entwickeln. Und dann müssen wir uns vielleicht anpassen. Aber Ruben, lass uns dann mal vielleicht zu den Asset-Klassen schauen. Lass uns mal zu den Aktien wechseln. Natürlich zwei Themen, die ich diskutieren möchte, neben jetzt mal auch dem Iran-Thema. Aber vielleicht können wir anfangen damit, zum einen die US-Berichtssaison, eigentlich wieder sehr, sehr positiv, was wir da gesehen haben. Viele Unternehmen haben ihre Ziele übertroffen, berichten auch und guiden auch sehr gut. Und das andere, du hattest es auch angesprochen, diese Spreizung USA-Europa. Vor allem Europa dieses Jahr eigentlich ähnlich wie letztes Jahr mit einer super starken Jahresauftakt-Performance. Wie ordnest du das ein? Vor allem jetzt natürlich auch in der Gemengelage. Aber erstmal, wie ordnest du die Entwicklung year to date ein?
Ja, Aktien, dafür brenne ich natürlich, da komme ich her. Geopolitik, ja, da sind wir alle, lernen immer neu über den Trump. Da muss man den Analysten teilweise vertrauen, wie das Geschehen zu analysieren ist. Beim Aktienmarkt kann man eben mit klaren Zahlen sagen, es sieht gut aus. Unternehmensgewinne steigen im letzten Quartal, aber auch im nächsten Quartal für die Grundgesamtheit der Unternehmen. Und da dies nicht nur in den USA passiert, sondern global, schaut der Investor, ach, der Herr Trump, der ist mir doch so ein bisschen unberechenbar. Da war das Thema Diversifikation auch hier das große Thema bei den Aktien. Breit gestreutes Portfolio, eher weg von dem MSCI World mit dem starken US-Gewicht hin zu Aktien in Europa, Aktien in Japan, aber auch Aktien in Emerging Markets. Denn all diese Regionen haben eine gute Berichtssaison hinter sich. Und was auch noch dazu kam, war einfach diese große Unsicherheit, die aus dem Thema künstliche Intelligenz kam. Unternehmen unter anderem Anthropic, aber auch OpenAI mit neuen Tools dafür gesorgt, dass jede Menge Volatilität bei den Einzelaktien herrschte und insbesondere der Softwaresektor stark getroffen wurde. Die Softwareaktien sind vor allem zu finden in den USA und nicht im Rest der Welt und dementsprechend konnten sich europäische Aktien nochmal besser schlagen.
Ist das dann wirklich auch der Kerngrund für die Spreizung zwischen den USA und Europa? Software, vielleicht reden wir da in einer Sekunde auch nochmal drauf, weil ich glaube, das hören oder schauen viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch an. Was ich im ersten Moment aber mitnehme, die Zahlen waren jetzt tatsächlich gut. Gute Zahlen sind auch nötig gewesen, um auch einfach diesen Bewertungen gerecht zu werden. Und natürlich die Volatilität ist jetzt gerade eben ein Problem. Aber diese Spreizung USA-Europa, mehr wirklich so ein Software-AI-Thema?
Genau. Es sind mehrere Themen, du hast recht. Ein Schritt zurück. Es ist zum einen das Thema, was wir auch letztes Jahr eben hatten. Investoren wollen diversifizieren. Jeder erkennt, dass ein Portfolio, was zu 70-75% nur aus Aktien in einer Weltregion besteht, wie es beim MSCI World ist, nämlich Aktien USA, ist nicht mehr breit diversifiziert. Wir haben auch gute Unternehmen in Europa, in Japan, in Emerging Markets und die sind eben da nur zu einem kleinen Prozentteil vertreten und es war ein großes Thema letztes Jahr und ist es auch noch dieses Jahr. Und Investoren rebalancieren ihr Portfolio, also Währungs- und Kapitalflüsse ändern sich und dementsprechend hat sich diese Kursperformance aufgetan, weg von USA, rein in Europa, rein in Emerging Markets, rein in Japan und dementsprechend die Märkte sind kleiner und dementsprechend die Ausschläge dann auch gleich größer. Das heißt, das ist ein Effekt. Dann haben wir den Effekt, den ich schon angesprochen habe, dieser Sektormix ist anders, USA im Vergleich zum Rest der Welt. Wir haben diese Magnificent Seven, die immer geliefert haben und immer auch den Aktionären sehr freundlicherweise ihre Aktien zurückgekauft haben, sehr viel Geld wieder zurück an die Aktionäre gebracht haben und die haben jetzt einfach gar kein Geld mehr, weil sie alles für AI investieren müssen und diese Geschäftsmodelle ändern sich und dadurch entsteht eine große Unsicherheit. Und aus diesen Wachstumsaktien ist auf einmal ein großes Fragezeichen geworden. Lohnen sich die Investitionen? Und das hat für Unsicherheit gesorgt. Und diese Investitionen lösen auch etwas aus. Dadurch, dass sie Geld verdienen müssen, hat man andere Geschäftsmodelle wieder angezweifelt, nämlich von vielen Softwareunternehmen. Ja, wenn AI so stark wird, dann ist vielleicht ein Softwareunternehmen angegriffen, weil irgendwo muss das Geld auch verdient werden. Und dann nimmt man das am besten aus dem Topf, von dem, der derzeit sehr viel verdient und das sind einfach Softwareunternehmen.
Ja, nee, macht ja auch Sinn. Ich meine, Software hat natürlich früher auch immer diesen riesengroßen Vorteil gehabt. Man hat eine Software einmal geschrieben und dann konnte man sie an den Kunden verkaufen, besten Fall sogar noch eine Lizenz einfach. Da hat man monatlich das Geld bekommen. Heutzutage erwartet der Kunde natürlich dann auch, dass in der Software auch eine AI dann irgendwo wiederum verarbeitet ist. Das macht natürlich eine Software dann auch wieder wartungsintensiver, macht das natürlich auch dann Kosten oder die höheren Kosten. Und das belastet wahrscheinlich dann natürlich auch irgendwo so ein bisschen diese Software-Namen. Heißt nicht, dass Software tot ist, heißt aber einfach, dass sich vielleicht dieses Geschäftsmodell im Softwarebereich so ein bisschen am Ändern ist, am Adjustieren ist. Und das hat jetzt vielleicht die ersten Monate den Bereich dann auch so ein bisschen belastet.
Genau, da kommen wir zu dem Thema, was wir am Anfang haben. Auch hier, Unsicherheit ist der Performance Killer. Sobald Investoren einen klaren Investment Case haben, wissen, hey, hier in Europa, wir haben jetzt stabiles Wachstum, wir sind günstig bewertet, Investoren sind unterinvestiert, weil die sind viel zu stark engagiert in den USA, das wird. Und das war so ein bisschen diese Story, wie wir in diesen Konflikt in Iran reingelaufen ist. Jetzt kommt auf einmal Unsicherheit, ja, was ist mit unserem Gas, ja, schießt es wieder nach oben. Investoren haben einfach noch im Hinterkopf, dass das einfach einen Inflationsschock auslösen kann. Er wird womöglich nicht kommen, aber die Unsicherheit besteht und belastet die Bewertungen am Aktienmarkt. Und auch hier ist es genauso. Die Unsicherheit steigt und dementsprechend sinken meistens die Aktienkurse. Und das ist der Haupteffekt im Softwaresektor. Die Unsicherheit steigt einfach unglaublich. Und im Softwaresektor war es anders als in Europa. Die Bewertungen waren alles andere als günstig. Aber man muss sagen, das kreiert jede Menge Chancen. Wir haben ewig gewartet, dass einige der Unternehmen so günstig werden. Und über mehrere Jahre wird auch hier, wenn im Softwarebereich, super Investments zu finden sein. Man braucht nur Ruhe, keine Panik und eben einen klaren Investmentansatz. Und dann wird man, wie auch in der Geopolitik, am Aktienmarkt Geld verdienen, weil das Rad dreht sich weiter und Panik ist selten ein Investmentplan.
Das sind, glaube ich, gute Worte. Damit würde ich dann auch den Aktienbereich tatsächlich schließen. Und dann lass uns noch mal ganz kurz auch auf die Anleihen schauen. Inflation ist natürlich ein Thema, was wir davor schon angesprochen haben. Und Inflation und Zinsen und damit auch Anleihen hängen natürlich 1:1 zusammen. Normalerweise sind Anleihen in Stressphasen der klassische Stabilitätsanker für Portfolien. Risiko wird abverkauft, dann nehme ich einen sicheren Hafen, nehme die Staatsanleihen. Funktioniert das dieses Mal auch trotz diesem, ja, ich nenne es jetzt trotzdem mal diesem Inflationsrisiko durch die Energie? Wir haben ja schon das letzte Mal 2022 gesehen, das hat damals nicht so gut funktioniert.
Nein, auch dieses Mal wirkt es so, als wäre die Duration, also Anleihen mit längerer Laufzeit, kein risikoloser Hafen, sondern erhöhen sogar das Risiko im Portfolio. Denn über den Ölpreisschock sollte er länger andauern, sollten auch Gaspreise länger auf erhöhtem Niveau bleiben, kommt es einfach zu Erstrunden und Zweitrundeneffekten. Die Zentralbank kann die Zinsen auch in eine schwächere Wirtschaft hinein nicht senken und das kommt dann zu einem ungünstigen Niveau, das eben das lange Ende sogar eher steigt, weil auch hier die Unsicherheit steigt. Was macht die Inflation? Wie können wir Energiesicherheit darstellen? Was kostet das? Das kann uns noch Probleme bereiten und deswegen eher am kurzen Ende investieren, wahrscheinlich auch dieses Mal die bessere Idee.
Ja, das scheint tatsächlich wieder so ein bisschen die Wiederholung von 2022 zu sein. Also viele dieser Sterne sind natürlich oder alignen sich wieder. Wir sind noch nicht so weit wie zu der damaligen Zeit. Das, glaube ich, ist auch hier nochmal wirklich wichtig zu betonen. Aber klar, die Risiken bestehen einfach. Wir schauen uns die tagtäglich einfach an, sind hier natürlich auch im regelmäßigen Austausch mit unseren Kollegen, die sich ausschließlich um die Anleihen tatsächlich kümmern, um hier auch wirklich dann die beste Performance für die Portfolien herausholen oder für unsere Investoren herausholen zu können. Ich glaube, Ruben, damit sind wir eigentlich schon wirklich durch mit unserem Gespräch. Wenn ich es noch einmal zusammenfassen kann, für den Moment, wir wissen noch nicht, wie sich die Situation entwickeln wird. Ich freue mich auf jeden Fall, diese Entwicklung begleiten zu dürfen und auch auf die nächsten Aufnahmen hier im Podcast da auch wieder drauf eingehen zu können. Für den Moment wirklich ist es nochmal wichtig zu sagen, Geopolitik ist furchtbar schwer zu prognostizieren. Wir können über Nacht neue Informationen, neue Tweets, neue Aussagen von Donald Trump bekommen und dann ist diese Situation vielleicht auch schon wieder zu Ende. Wichtig ist es darum, wirklich nicht in Panik zu verfallen und seinem Investmentplan und seiner langfristigen Investmentstrategie treu zu bleiben.
Genau, einfach nochmal den Kapitalmarktchart vom letzten Jahr rausholen. Wer durchhält und konsequent investiert, der wird am Jahresende oder mehrere Jahre danach einen soliden Ertrag erwirtschaften. Und so wird es auch diesmal sein. Ruhe bewahren. Fürs aktive Management sind wir zuständig und ich freue mich drauf, weil aus jeder Krise entstehen neue Chancen.
Ruben, vielen Dank fürs Gespräch. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und viele Grüße aus München.
Wiedersehen.
Der Märkte und Trends Podcast der MEAG Munich Ergo Kapitalanlage Gesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.